Guten Nachmittag wünschen. Ich bin sehr dankbar, dass ich da rum im Mainviertel nicht nach der Blockschrift reden muss. Sondern dass ich da in meinem groben Gebirgsdialekt wahrscheinlich schon zu verstehen bin, oder? Oder ist irgendwer da, der hört schon so geil, da verstehe ich nichts. Ich freue mich, dass die Kinder da so eine nette Einleitung gemacht haben mit ihrer Mama. Das war richtig nett, was ich da gemacht habe. Okay. Ich bringe einen Vortrag, der eigentlich ein anderer Vortrag ist. Kein normaler Vortrag. Es ist ein Vortrag, wo ich eigentlich bereit bin, mir ein bisschen ins Herz einschauen zu lassen. Ich möchte mich einschauen lassen in mein Herz. Und nachdem der Vortrag so persönlich ist, hätte ich die Bitte, ob ich nicht in der Du-Form halten darf. Dankeschön. Ich habe ja mittlerweile schon etliche Jahresringe ansammeln dürfen. Es sind bald 57. Und mein Leben ist sehr, sehr turbulent verlaufen. Werden wir jetzt dann in der nächsten Zeit hören und sehen. Und damit jeder ein bisschen Vorstellung hat, wo ich herkomme, komme nämlich aus den Salzburger Bergen. Aus den Kalkbergen, Großaukamm, Dänengebirge, Dachstein, Hochkönig, aus der Gegend da. Da ist vielleicht an jedem bewusst, wie es da so zugeht. Ich komme aus der extremen Bergsportszene. Egal ob im Winter oder im Sommer, uns hat es immer gereizt, irgendwo am Berg frei unterwegs zu sein in der Freizeit. Und damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das gewesen ist, damals in meiner Jugendzeit, in meiner sogenannten Sturm- und Drangzeit, möchte ich vorher am Beginn ein paar Nostalgiebilder zeigen. Nostalgiebilder mit Musik. Und die Musik, die passt haargenau zu unserem damaligen Denken dazu. Insofern ist aber gewaltig, auch diese alte Scheibe da von Queen, I want to break free. Passt jetzt an der Lehrmusik, was die Kinder kommen überhaupt nicht dazu. Aber jeder wird sich einstehen drauf, dauert eh gleich kurz. Und die älteren Semester, bitte los, dass über euch ergeht, die wilde Musik da. Aber das hat damals auch genau das ausgedrückt, was wir gefühlt haben in unserer Jugendzeit. Wir möchten in die Freiheit ausbrechen. Wir möchten das da in der Freizeit, was ins Taugt. Und das war in erster Linie Bergsteigen, aber auch etliches andere, was wir mit Freiheit verbunden haben. Und so können wir ohne weiter starten mit diesem wilden Nirl da von damals, damit ihr euch ein bisschen eindenken könnt, wie es uns als Junger so gegangen ist. Ausbrechen. Das war unsere Devise gewesen damals in dieser Jugendzeit. Und ich glaube, jeder, der mit Bergsport überhaupt nichts zu tun hat, der hat ein paar Eindrücke gekriegt, was uns mir und der Freiheit in der Freizeit vorgestellt haben. Und ich möchte jetzt ganz einfach erzählen, wie das alles so gekommen ist. Ich habe ja in einer wunderschönen Gegend aufwachsen dürfen. Es ist in so ein kleines Dörfchen, wo ich aufwachsen habe dürfen. Bin hinten in Gosau gekommen und der Dachstein schaut auch noch ein bisschen vierer. Mein Vater hat im Sägewerk gearbeitet und die Mutter war Hausfrau. Damals war ich noch ein bisschen wohlgenährter wie jetzt. Gell? Die Mutter hat uns Kinder, wir waren insgesamt vier Kinder, mit viel Liebe erzogen, hat sich gekümmert um uns und der Vater hat eigentlich sehr viel gearbeitet. Die Mutter war die, die uns die Liebe zur Natur ins Herz gelegt hat. Sie hat uns als ein Kleiner schon alle möglichen Viecher gezeigt. Sie hat uns die ganzen schönen Blumen gezeigt, die es bei uns zu geben hat. Und wir haben irgendwie eine Freude gekriegt als Kinder von Grund auf schon an dieser herrlichen Natur. Das hat uns fasziniert. Die Mutter war auch sehr streng, aber sie hat uns immer wieder Freiheiten lassen. Wenn wir in der Schule Arbeit gemacht gehabt haben, hat sie gesagt, haut so aus in die freie Natur, in die frische Luft und rührt euch da und werkt um, damit ihr auf nach mir seid zum Schlafen. Und das haben wir gern getan. Wir haben eigentlich eine sehr abenteuerliche Kindheit erlebt. Und wenn es bei uns oft wieder mal fast einen Meter Neuschnee gemacht hat, dann haben wir sofort auf die umliegenden Hütten und haben dabei Salto gesprungen habe in den tiefen Schnee. Kann mich noch gut erinnern. Wenn wir dann 10 Jahre gewesen sind, weiß ich noch genau, da ist mir dann ein Heftel in die Hand gekommen, da ist umgestanden, komm mit uns in die Berge, Jugend im Alpenverein. Und da sind sie in den Kindern drauf gewesen, vorne auf dem Foto. Und das haben wir irgendwie angesprochen. Ich habe das ganze Heftel durchgelesen und haben mir gedacht, boah, das war doch was, ha? Bergsteiger werden. Meine Eltern waren nämlich keine Bergsteiger. Die haben höchstens einmal auf Alm aufgekommen, aber mehr nicht. Und ich habe da beschlossen, in meinem innersten Herzen mit 10 Jahren, ich werde Bergsteiger. Und so abenteuerlustige Schulkameraden haben wir ja nur gehabt, die haben sich gleich mal anstecken lassen. Und so sind wir dann unterwegs gewesen als Kinder, abenteuerlich, ohne Erwachsene, Bergsteigen. Im Sommer wie im Winter. Und wir haben das natürlich total genutzt, diese Freiheit, und haben alles da, was uns einfach da gut geht. Wenn es auch oft nur so gefährlich gewesen ist, wir haben das alles da. Keine Ahnung, weil bin ich gefahren und auch die Eltern haben keine Ahnung gehabt. Aber weil wir wieder heimgekommen sind, haben sie uns selber wieder gehen lassen. Also heute kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich das mit meinen Kindern dachte. Aber das ist jetzt einfach so gewesen damals. Und ich weiß noch gut, dann sind wir mit uns in einer kleinen Clique mal auf einen Gipfel gekommen und da ist im Gipfelbuch gestanden, auf den Bergen wohnt die Freiheit. Ich habe gesagt, ja genau, das stimmt, was da steht. Gell? Weil jeder hat im innersten Herzen den Wunsch gehabt, sich frei zu entwickeln. Und wenn wir einmal über so einen Grat gegangen sind, sind sie in den Schatten umgeschmissen auf die eine Seite. Und dann haben wir uns hingestellt, natürlich auch jeder, wie ein Pfirchen ist, jeder, wie er sich entwickeln will. Gell? Diese Schattenbilder erinnert mich heute noch an diese Sehnsucht nach der Freiheit. Wie ich dann ins Gymnasium gekommen bin, habe ich die halben Ferien in der Holzindustrie gearbeitet, aber den Rest war ich auf die Hütten und auf den Almen. Das ist noch die alte Hofbürgerhütten in Gosau gekommen. Und da in der Zeit habe ich auch dann kennengelernt, was Alkohol ist. Okay? Zwischen 15, 16, 17. Da bin ich öfter dabei gewesen, weil es so Zugang ist auf die Alm hinten. Gell? Und da bist du draufgekommen, aber wenn du zu viel trinkst von deinem Zeug, dann ist es mit der Freiheit vorbei, da kannst du nicht einmal gescheit gehen. Und wir waren ja Sportler, begeisterte Sportler, jetzt haben wir gesagt, nein, Alkohol ist kein Thema für uns. Zigaretten auch nicht. Wir wollen ja fit sein. Weil wir haben selber wieder genossen, diese Freiheit der Berge. Wenn wir wieder mal auf einem Gipfel gesessen sind und runtergeschaut haben in dieses Heimattal, alles war einfach herrlich. Unbeschwerte Jugendfreude, unbeschwertes Jugendglück, könnte man sagen, was wir da erlebt haben. Aber meine guten Eltern, die ich jetzt noch zeige im nächsten Bild, die haben mir nicht so viel Freude gehabt mit dem. Der Vater hat gesagt, vom Bergstein kann man nicht leben. So ein Blödsinn. Ja. Und die Mutter war auch traurig und gesagt, du kommst nicht einmal in die Kirche. Jeden Sonntag bist du irgendwo auf die Berge unterwegs und nicht in die Kirche. Aber ich habe sofort eine Ausrede parat gehabt für die Mutter. Ich habe gesagt, Mutter, ich habe sogar auf einem Gipfelkreuz gelesen, viele Wege führen zu Gott. Einer davon über die Berge. Mutter, das musst du schon verstehen, das ist mein Weg. Du kannst in die Kirche gehen, jeden Tag. Aber mein Weg führt über die Berge zu Gott. Gell? Sie, die Mutter hat das natürlich nicht verstanden, ist eh klar. Wie hätte sie es verstehen sollen? In der Zeit nachher, zwischen 14 und 16, haben wir narisch viel bivakiert. Es war einfach ein Abenteuer für uns. Auf Nacht noch aufgegangen am Berg, Ausrüstung haben wir keine gescheite gehabt, nur so ein Biwaksack, sonst nichts. Und da hat es uns dann herbeilt die ganze Nacht. Aber es war großartig, die Abendstimmung mitzuerleben, den einzigartigen Sternenhimmel Und dann wieder, wie er schon langsam leicht wird, was wir fast nicht erwartet haben, weil es uns eh viel zu kalt gewesen ist, aber trotzdem, das war Abenteuer. Gell? Und ich weiß noch gut, wie wir in der Nacht dann oft aufgeschaut haben, in diesem glasklaren Himmel, mit den vielen Sternen. Da haben wir schon die Frage gehabt, wer steht einmal hinter dieser Schöpfung? Wer steht da dahinter? Und ich weiß, das hat mich ein bisschen beschäftigt, damals schon in dieser Jugendzeit. Aber dann ist es ja wieder hell geworden und dann haben wir wieder ganz andere Gedanken. Und dann war das wieder vorbei. Ich war einfach dann fasziniert von allen Facetten des Bergsports. Wenn es im Winter einmal ein Sauwetter gegeben hat bei uns und so einen Haufen geschnieben, da haben wir schon gar nicht mehr erwarten können, bis endlich wieder schön wird. Und da sind wir unterwegs gewesen und oft schon, wo die anderen noch geschlafen haben, haben wir schon unterwegs gewesen und bei den ersten Sonnenstrahlen gekommen, waren wir schon weit oben. Nur mit einem Wunsch im Herzen, dass wir die Ersten sind, die oben fahren über diese herrlichen Pulver hängen. Und wir haben das genossen bis zum geht nicht mehr. Und ich weiß auch, da im Gymnasium, da habe ich dann einmal keine gute Phase gehabt, da bin ich auch beim schönen Wetter nicht in die Schule gegangen. Und das war dann doch relativ oft schön. Und es war dann oft direkt peinlich, weil es dann die Entschuldigung gebracht hat, den Professor. Und da ist oben gestanden, Kopf weh und Bauch weh und im Gesicht bin ich ganz braun. Aber unsere Professoren, die waren sehr großzügig, irgendwie hat das fasziniert, unsere Bergbegeisterung. Das hat ja gefallen. Wir haben dann alles abgegrast, was in unserer Nähe an Skitouren zu machen waren. Dann haben wir gesagt, wir möchten gerne was Neues erleben. Und das weiß ich noch so gut, mit 17 haben wir dann ein Motorrad gekauft. Um 100 Euro. Ein umgerechnet. Jetzt haben wir auf einmal dann einen Aktionsradius gehabt von hunderten Kilometern und haben wieder ein gewaltiges Betätigungsfeld gehabt. Da ich damals nicht nur meinen Führerschein gehabt habe, das hat zu meinem Gefühl von Freiheit einfach dazugehört. Und damals sind die Polizisten noch nicht so rasseln wie heute. Da ist alles noch der Liebe. Interessant war dann folgendes, dass bei unserem Skifahren sich eine ganz typische Entwicklung abgezeichnet hat. Wir haben zuerst normale Skitouren gemacht, dann einmal schwerere, dann noch schwerere und irgendwann haben wir beim Extremen gelandet. Und wir im Gosau kommen haben sehr viele Steilrinnen, wo du überall runterfahren kannst. Und das hat uns begeistert. Es hat so einen Reiz ausgeübt für uns und wir haben da um und um runtergefahren, wie steiler, wie lieber. Es war eine totale Herausforderung. Und bei unserer Bergrettung, da wo ich dann auch dazu gegangen bin, ich bin bei einer gewesen, der hat gesagt, Buben, wenn Sie es wissen wollt, wie es steiler so leiten ist, dann braucht es nur mit den Ski mal reinfahren. Und wenn es dann hinfahrt und mit dem E-Bogen so zurückfahrt und dann steht es beim Schnee an, dann ist es steil. Das war der Gradmesser für Steilheit. Und so ist unser Jugendleben eigentlich sehr abenteuerlich gewesen und sehr risikofreudig. Und wir haben eigentlich damals, wenn ich mich erinnert, habe ich gleich ein Motto gehabt und das Motto hat geheißen, Schwein muss man haben. Du kannst alles da, wenn du ein Schwein hast, du dich holst. Aber jetzt kann sich jeder denken, wie das weitergeht, weil du so ein Motto hast. Weil früher oder später landest du dann im Spital. Und mit 17 bin ich dann nach so einem Unfall tatsächlich im Spital gelandet. Und du liegst dann da rein im Spital, hast Mutschmerzen, kannst nicht schlafen und hast viel Zeit zum Nachdenken. Und ich weiß, wie ich da mit 17 im Spital gelegen bin, dann auf einmal diese Grundfragen, was jeder Mensch hat, wieder führen können bei mir. Vielleicht eh schon ausgelöst damals beim Sternenhimmel anschauen. Ich meine, wo komme ich eigentlich her? Was tue ich da auf der Erde? Und wo gehe ich einmal hin? Diese Grundfragen des Lebens, die eigentlich jeder Mensch hat, die haben mich da beschäftigt. Man könnte sogar sagen, Gott hat bei mir angeklopft und hat gesagt, denk noch einmal über dein Leben. Und ich habe viel Zeit gehabt, da zum Nachdenken. Was dann nur wichtig war im Spital, mir ist da im Spital dann klipp und klar geworden, Freiheit braucht klare Regeln. Wenn ich ohne jegliche Einhaltung der Naturgesetze in der Arbeit, wenn ich unterwegs bin mit meinen Freunden, dann werden wir nicht lange leben. Weil irgendwann erwischt es dich. Irgendwann hat es dich dann. Und mir war klar, ich muss die ganzen Regeln der Natur und auch diese Regeln, was man sonst überall sehen, wo es auch die Tafeln gibt, die muss ich einhalten, sonst lebe ich nicht lang. So habe ich da gelernt. Im Sommer haben wir natürlich die größte Gaudi gehabt beim Klettern. Wir leben in einem Klettergebiet. Wer nichts damit anfangen kann, der kann sich das gar nicht vorstellen, dass man über die Wände aufkriegen kann. Ich habe damals noch das technische Klettern miterlebt, wo man mit so Leuten abgereiht ist. Aber viel mehr hat uns ja fasziniert, dieses Freiklettern. Wo man nur mit dem Seil gesichert, mit den eigenen Möglichkeiten, nur mit den Füßen, mit den Händen, irgendwo noch aufgereiht und halt mit dem Seil durch gewisse Punkte gesichert ist. Das hat uns fasziniert, gell. Und wir haben in unserem Heimatgebiet viele, viele neue Routen erschlossen. Wenn man da an diese roten Linien sieht, da sind wir durchgereiht, wo noch nie ein Mensch durchgeklettert ist. Und das war eine neue Herausforderung. Das hat uns gefallen, das hat uns ausgefüllt. Die ganze Woche haben wir nachgedacht, ja, was kommt man am Wochenende wieder machen? Gell? Und wenn wir dann wieder am Gipfel umbenannt und es hätte mich wer gefragt, ja, hier bist du glücklich? Dann hätte ich gesagt zu ihm, ja, was fragst du denn so blöd? Ich bin überglücklich. So gut ist es gewesen. Aber wie lange hat das Glück andauert? Höchstens 5 Minuten. Weil nach 5 Minuten haben wir schon wieder gesagt, und was ist das Nächste? Was reißen wir als Nächstes nieder? Es war irgendwie alles so vergänglich. Und hätte man nichts da noch und nach diesem Glück, hätte man mindestens direkt so ein Vakuum drin gehabt. So eine Leere. Wir haben wieder was da müssen. Gell? Und heute geht es ja viele Menschen so, wie es damals hingekommen ist. Ich meine dann sagen, für mich ist dann die Frage gewesen, was tue ich weiter? Und da habe ich mir gedacht, ich habe schon sehr viele Erfahrungen gemacht am Berg und so. Ideal war es eben, wenn ich zur Bergrettung gehe. Und ich bin dann tatsächlich zur Bergrettung gegangen, einfach bewegt vom innersten Herzen, von dem Wunsch, anderen zu helfen, die am Berg irgendwie verunglücken. Ich habe dann auch Pistendienst gemacht, in Dachstein West, im Skigebiet, wo wir auch wieder gesehen haben, wie Schnee eigentlich das Glück eines Skitages vorbei ist, wenn es die einmal verschneit und du bist in den Wald runter. Wir haben herrliche Kameradschaft erlebt, bei der Bergrettung, mit dieser kleinen Gruppe, mit 15, 18 Leuten. Und was mich damals bei der Bergrettung dann als 18-Jährigen sehr beschäftigt hat, das waren die vielen Todesfälle. Wir haben beim Klettern oft im Sommer 6 Todbergungen gehabt und haben ein paar Mal dazugekommen, wo die Menschen noch gelebt haben und dann während der Bergung gestorben sind. Und das hat mich beschäftigt. Mit 18 Jahren, man denkt, zuerst der Mensch da, oft haben wir sich gar noch reden können mit ihm und auf einmal liegen sie da und leben nicht mehr. Das hat mich total beschäftigt und ich habe mir gedacht, was war, wenn ich selber da jetzt da lag und stirb? Was ist dann? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder gibt es keins? Diese Fragen haben mich alle beschäftigt. Aber schließlich habe ich das Thema Tod nachher verdrängt. Das hat zu meinem ganzen Freiheitsdenken überhaupt nicht dazu passt. Und es war mir irgendwie zu mühsam, über den Tod nachzudenken. Leben ist wieder weitergegangen. Ich beschäftige mich lieber mit etwas Positiverem. Und habe dann den Wunsch gehabt, Jugendführer zu werden im Altenverein. Und diesen Wunsch habe ich auch in die Tat umgesetzt. Ich bin dann 20 Jahre Jugendführer gewesen, habe Berglager gemacht, Zeltlager. Habe auch frei gehabt, dass ich mit Begeisterung die jungen Leute meine Begeisterung weitergeben kann. War eine schöne Zeit. Oft war es auch mal zu gaudi, oft war es sehr spannend. Einmal haben wir einen Buben verloren, mitten am Berg um. Auf einmal war der nicht mehr da. Fieberhaft haben wir gesucht. Und nach einer halben Stunde ist er aus den Latschen rausgekommen und hat gesagt, ich bin der Wurzelsöppen. Haben wir ihm schon nicht besser sein können, gell? Weil er so gräbig gewesen ist. Gell? Und da habe ich eigentlich viele schöne Erlebnisse gehabt mit den Kindern. Sie haben mich total akzeptiert als Autorität. Ich habe mich auch gut auskennen am Berg. Ich habe eigentlich ganz gut umgehen können mit ihnen. Ich habe gemerkt, sie mengen mich. Und ich habe gerne mengen und genau passt. Und darum ist auch dann bei mir der Berufswunsch angestanden. Von meinen Begabungen her hätte ich Vermessungstechniker werden sollen. Weil man denkt, war ich nicht so lob. Geh Gletscher vermessen als Bergsteiger. War nicht so lob. Dann ist auch bei uns im Land Salzburg ein massiver Lehrermangel gewesen. Und ständig ans Benz an die Schule gekommen, um für den Lehrerberuf zu werden. Und ich bin dann echt ein wenig zum Nachdenken gekommen und habe mir gedacht, ja, so ganz blöd war ja das eh nicht. Aus der Jugendgruppe habe ich schon erlebt, dass ich eigentlich Kinder sehr gern mag, gern mit ihnen umgehe, auch gut fahren kann mit ihnen. Dann habe ich mir gedacht, und außerdem weiß ich ja genau, die Lehrer haben den Sommer frei. Und da habe ich sofort einen Hintergedanken gehabt, weil man denkt, das passt genau, weil dann erlerne ich überhaupt zwei Berufe, ich werde Lehrer und ich werde Bergführer. Dann habe ich alles benommen, was man taugt. Und ich muss eigentlich eins sagen, mit 57 Jahren bald, dass ich diese Entscheidung nie bereut habe. Es wird in der Schule eher schwieriger durch die ganze gesellschaftlichen Umwälzungen, aber ich bin auch noch gern Lehrer, arbeite auch noch gern mit jungen Leuten, ich bin auch noch gern Bergführer. Und ich übe beide Berufe im Prinzip allein aus. Ich bin dankbar dafür. Aber damit ich wieder zurückkomme zum Berg, wir haben, wie schon gesagt, alle Facetten des Bergsports kennengelernt, haben wir Eisklettern angefangen, waren in den Ostalpen, in den grundlegenden Touren unterwegs, haben umgekehrt bis in die Westalpen. Und ich weiß, wie ich als 19-Jähriger dann am Mont Blanc gewesen bin, nach einer Skiüberschreitung, haben wir oben gesessen und haben nur noch einen Wunsch im Herzen gehabt. Und dieser Wunsch war Himalaya. Auf in den Himalaya. Damals 1974, mit 20 Jahren, haben wir mit der Expedition in den Himalaya fahren können. Fahren, gell, nicht geflogen. Wir haben mit zwei so alten Buskropfen sind wir in den Himalaya gefahren. Gell, von ihm sind Dörfer, alle bis Pakistan, eine über die Karakoram Highway. Und das war ein Erlebnis, wenn Sie jungen, das gibt es ja überhaupt nicht vorstellen. Gell. 18.000 Kilometer sind wir gefahren und die ganze Reise war ein Erlebnis pur, gell. Im Hintergrund sehen wir in Nanga Parbat. Der ganze Anmarsch ins Basislager, so viele neue Eindrücke. Die Träger, die sich da irgendwas dazu verdient haben, liebenswürdige Leute, eine Ausrüstung, da sagen wir uns, das gibt es ja wohl gar nicht. Mit so Plastikschuhen, die so zusammenpickt gewesen haben, mit irgendwelchen so Flecken, an die über den Gletscher gekommen. Aber mit einer Sicherheit, als du sie geschaut hast. Und viele, viele neue Eindrücke im Himalaya. Temperaturunterschiede bis zum Geht nicht mehr. Am Tag plus 35 am Gletscher, in der Nacht minus 25. Und das geht ganz schön los am Organismus. Aber das ist uns alles wurscht. Wir waren einfach fasziniert. Und begeistert hat uns diese unendliche Freiheit da im Himalaya gegeben. Riesenweites Gebiet, ganz allein haben wir da unterwegs gewesen, zu sechst waren wir. Auf der anderen Seite eingeengt durch die Regeln des Himalaya. Wir haben genau gewusst, einen Haxenbruch, der leidet es nicht. Dann kannst du drauf gehen. Weil damals sind in Pakistan noch keine Hubschrauber geflogen. Da haben sie nicht einmal gescheite Auto gehabt. Und wenn ich dann von der Expedition wieder zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, hier, was bist du für Esel? Suchst allweil das Glück und die Freiheit auf den Bergen. Das Glück ist ja direkt im Tal. Da habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Marianne. Und ich werde eigentlich nach dem Vortrag eh noch vorstellen. Sie ist mit mir mitgefahren. Wisst ihr, was das Witzigste war? Sie war total unsportlich. Komplett unsportlich. Aber ich mir denke, ich mag so gern, sie werden schon werden. Und ich habe alle Mühe aufgewendet, dass auch sie vom Bergsport begeistert ist. Gell? Und sie sind noch begeistert. Aber inzwischen ist noch einmal gewesen. Unser Gernwohn hat gleich einmal Folgen gehabt, wie es jetzt ist. Gell? Wir haben unser erstes Tier reingekriegt, dann das zweite, nach einer längeren Zeit das dritte, und das vierte auch noch. Und wir haben dann vier Kinder gehabt, miteinander. Und da am Anfang, wie das erste gekommen ist, ist bei mir auch der Berufseintritt nachher angestanden und mein Leben ist schon langsam turbulent geworden. Weil mehr habe ich unter einen Hut bringen müssen. Gell? Meine Frau, die beginnende Familie, Berufseintritt und dann, wie es jetzt so ist mit so einem jungen Lehrer, wenn der ins Dörfchen kommt, wir haben ja nur 1400 Einwohner, dann hängen so alle möglichen Geschäfte laufen, weil der hat eh leicht dabei. Gell? So sagen sie jetzt zumindest. Gell? Und ich bin dann mehr oder weniger zum Multifunktionär geworden. Gell? Ich war nicht bei einem Bergführer, im Sommer immer wieder als Bergführer unterwegs und oft habe ich mir gedacht, na, ob ich den auch wieder bringe. Und mit viel Geduld oft haben sie dann da wieder auf wieder gebracht und wenn sie dann Tränen in die Augen gepumpt, weil sie auch freigekommen haben, dann bin ich auch eigentlich gerührt gewesen, weil sie eben so, mich so mitgefreut haben, dass sie da noch auf wieder gebracht haben. Waren noch viele schöne Erlebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin auch unterwegs bin, nachdem ich in der Lawinenkommission damals schon mitgearbeitet habe, mit Lawinenvorträgen. Also Arbeit noch und durch. Bin auch volksmusikalisch tätig gewesen. Und wenn ich eins und dran denke, wo ich immer dabei bin, bei der Bergrettung, beim Altenverein, bei der Lawinenkommission, beim Skiclub, beim Volksliedchor bin ich gewesen, beim Kirchenchor war ich auch mal eine Zeit lang. Dann gibt es Benz und Brautänze, sind ja gedichtet und Sprecher bei Konzerten bin ich gewesen und Urkunden habe ich geschrieben. Und was war mit meiner Freiheit? Vorbei, ganz genau. Die Freiheit vorbei. Und weil mal bei mehr Kinder gekommen, haben wir dann heiß warten müssen. Die Schwiegereltern haben wir keinen Platz mehr gehabt. Und damals muss ich eh sagen, in dieser Zeit der Hochkonjunktur ist es ja relativ gut gegangen. Die Unterstützungen waren großartig. Hat uns nicht so belastet, muss ich sagen, in der Zeit. Heute ist das sicher schon schwieriger geworden. Weil man kann eh nichts machen. Warst total begeistert vom Bergsteigen, hast du einmal diese Freiheit in den Bergen genossen, jetzt ist ja alles vorbei, kannst eh nichts machen. Und dann war es Heiselbau um, dann haben wir eingezogen. Und dann ist ein alter Freund von mir, der mit mir auch am Berg war, gekommen und sagt, du hörst, da gab es einen guten Vortrag, ich lade dich ein. Und was war das für ein Vortrag? Es war ein Vortrag vom Sportklettern. Damals ist genau diese Sportkletterwelle von Amerika nach Europa umgekommen. Und da haben wir ein paar Sonarische einen Vortrag gemacht. Okay, wir müssen sagen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir da gegangen ist, wie ich da drin gesessen bin, oder? Ich, der begeisterte Bergsteiger, der war die Freiheit auf den Bergen sucht. Ich bin reingesessen wie elektrisiert. Auf einmal ist dieser Virus wieder munter geworden, der noch tief rein da gewesen ist. Und ich habe genau gewusst, ich muss wieder anfangen. Und dann habe ich überlegt, wie konnte ich dort einmal Zeit außer der Schind? Und ich habe beschlossen, einfach weniger schlafen. Ich bin ein relativ robuster Mensch. Und dann habe ich in der Zeit dann jahrelang nur 4 bis 5 Stunden geschlafen, damit ich mal Zeit außer der Schind. Und es ist wieder eingegangen. Haben wir wieder trainieren angefangen. Wir waren nur wieder so ein Klick benannt. Zum Teil eh noch die alte Klick. Haben im Winter sogar an den Bretterstößen der Tischlerei trainiert, wie die Wien, damit wir im Sommer ja beim Extremklettern topfit sind. Und dann ist es gegangen vom einen ins andere. Wir haben dann Berglaufen angefangen, an 1000 Höhenmeter in 42 Minuten aufgelaufen. Haben wir mit ein paar sogenannten Wildsaurennen. Und wer das noch nie erlebt hat, eine Karikatur, sagt alles. Einfach trainiert und trainiert und trainiert. Und genug gewinne ich sie überhaupt nie. Und dann haben überhaupt diese ganzen Freizeitwellen über Österreich hinweg geschwappt, kann man fast sagen. Ja, dann auch noch Rafting probieren, ich meine, das musst du auch anschauen. Dann haben wir noch Klippenspringen da. Wir haben ja so wild. Wildbäche in unserer Gegend, alles hat einen Reiz gehabt. Und dann ist die Mountainbike-Quelle noch gekommen. Habe ich mir auch noch angeschaut, war ja überall aufgefahren, überall runtergefahren. Aber das war allweil noch nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt ist erst gekommen. Ja, ich bin einmal mit meinem Freund, mit einem von meinen Freunden, klettern gegangen, bin im Frühling. Nachher gehen wir gerade so auf, zu einer Wand. Und auf einmal haben wir in der Luft was rascheln. Und wir zwei schauen da auf, uah, fliegt da einer mit so einem Matratzen an. Und das könnt ihr euch vorstellen, wir sind es gegangen. Wie oft sind wir als Bergsteiger am Gipfel gesessen und haben gesagt, nein, wenn wir da endlich einmal da nehmen, runterhatschen müssen. Es war immer unser Traum, wenn es da wie ein Vogel aufhören kannst. Und jetzt wird das auf einmal Realität. Also wir haben da nachgeschaut, bis er nicht gelandet ist. Okay. Und es hat wieder eine neue Faszination gegeben, die uns gefesselt hat. Und ich weiß noch, in seinem Arm gesagt, du, eins sage ich dir, wenn wir heimkommen, ich fahre sofort nach Salzburg ins Sportgeschäft, ich kaufe mir einen Paragleitner und dahin geht's. Die Technik ist ja nicht schwer. Schwer ist ja nur das Einschätzen der Verhältnisse. Und dann ist da jetzt wieder, hat sich wieder eine Entwicklung abgezeichnet. Wir verlieren beim Skifahren und beim Klettern. Zuerst ganz normal, dann ein bisschen schwerer, dann noch schwerer und dann extrem. Da beim Fliegen ist es wieder so gewesen. Zuerst haben wir lautlos wie ein Vogel durch die Luft geschwebt. Ach, das war herrlich. Obwohl war es uns zu wenig. Ich sag, wir möchten ein bisschen mehr Reiz. Dann haben wir wieder mitgenommen zum Klettern. Dann haben wir mitten oben im Wind mit dem Paragleiter weggeflogen. Genossen, da haben wir nicht gehen müssen, habe ich gern diesen Kauf genommen, dass du auch ein bisschen mehr zum Traum hast. Und von einem ist ins andere gegangen. Und man muss richtig sagen, wir haben auch dann bei Vollmann geflogen. Ja. Alles haben wir ausprobiert. Und wenn das auch noch zu wenig war, haben wir gesagt, ja, was kommt man nun tun? Dann sind wir aufs Hochnebel fliegen können. Bei uns ist ja der Hochnebel, da ist von da auf die Stickei frei. Und dann kommt ungefähr 300 Meter dick diese Nebelschicht, nur wobei ist es auch wieder frei. Man sagt, das müsste da aber irrsinnig spannend sein. Umfliegen, eintauchen, siehst überhaupt nichts, wo kommst du denn raus? Und wir haben da eigentlich die ganzen Regeln des Paragleitens genau einhalten müssen, dass das funktioniert. Und es hat funktioniert. Nur eins haben wir nicht tun dürfen, in dieser weißen Suppen ja nicht dran anfangen. Weil dann kannst du unten eine Zeit lang überhaupt nicht mehr aus. Aber wenn du in die Talmitten geflogen bist, bist du eingetaucht, dann hast du deine Bilder im Kopf haben müssen, wie schaut es da unten aus. Und wenn du dann wieder auftaucht bist, hast du dich sofort wieder ausgehend. Auf das haben wir alles draufgekommen. Und das haben wir ausgereizt bis zum Geldnichtwerk. Und ich habe die Freiheit genommen, ich habe mich richtig selbst verwirklicht, wie man heute modern so sagt. Gell? Alles da, was ich mir im Kopf gesetzt habe. Massenhaft Erlebnisse gehabt. Aber wir werden den gleichen Ablauf. Leicht, schwer, schwerer, extrem. Und wisst ihr, was interessant war? Obwohl ich da so viel erlebt habe, habe ich innen drin immer eine größere Leere gehabt. Allweil mehr. Und ich erinnere mich noch an diese Zeit, wo wir da die wilden Sachen gemacht haben, wie ich dann wieder mal fliegen gegangen bin und es war absolut gutes Flugwetter. Eine super Thermik. Aber ich bin ja weggeflogen. Weil mich total beschäftigt hat, wie geht es in mein Leben einmal noch weiter. Das tut einfach nicht mehr. Und ich mich erinnere an die Zeit, wo ich noch als junger Bub oft mitten unter den Blumen gesessen bin, unbeschwert. Und dann denke ich, was ist jetzt aus dem alles geworden? Was ist aus dem geworden? Und so habe ich mich niedergeguckt und bin einmal weggeflogen mit meinem Paragleiter und ich sage, ich muss einmal nachdenken über mein Leben. So mein Leben kann einfach nicht mehr weitergehen. Was hat das denn alles für einen Sinn? Ich bin ja ein Gejagter. Und es ist oft so gewesen, damals bei den Skitouren gleich gegenseitig so auf wie die Jagd kommt. Geht der ganzen fanatischen Sportler. Und jeder, der jetzt aufmerksam mitgelost hat, wird sich schon gedacht haben, und was war mit seiner Frau? Und was war mit seinen Kindern? Und was war mit seiner Arbeit? Die Arbeit hat eigentlich am wenigsten gelitten, weil das war mit schier gewesen. Aber alles andere hat eigentlich durch diese Entwicklung, die da dann und nachher mitgemacht haben, absolut gelitten. Gell. Die ganzen Geschäfte, die ich gehabt habe, nur noch so halbherzig da hin, war ständig unterwegs. Also gelitten, am meisten meine Familie und meine Frau. Und ich habe in Freizeitstress gehabt, in Selbstverschuldeten. Gell. Ich genau gewusst, so kann es nicht weitergehen. Und das schlechte Gewissen gegenüber meiner Frau und meinen Kindern ist wie ein schwerer Stein auf mir gelegen. Und wenn ihr das Bild anschaut, da war ich 35 Jahre alt und unsere kleinste Tochter ein Jahr, also ganz glücklich schauen wir nicht aus, oder? Ich habe sicherlich das Bild genommen, wo man irgendwie sieht, diese ganze Spannung, die da ist. Irgendwie das Elend, mit so einem Spinner verheiratet zu sein, wie Gwindi. Ich habe ja gesagt, ich möchte ehrlich erzählen. Ich war immer wieder unterwegs. Und es ist ja schön, unterwegs sein, oder? Aber wenn du süchtig bist, dann ist es nicht mehr schön. Weil dann weißt du auch genau, das ist eigentlich ganz was anderes da. Warum das ist aber wieder? Die Bewegung war meine Leidenschaft. Und da sagt jeder Name schon, eine Leidenschaft ist etwas, was früher oder später Leiden schafft. Und das habe ich schon gehabt. Mir ist gegangen wie ein Alkoholiker. Zuerst will er trinken und dann muss er trinken. So ist es mir gegangen. War absolut bewegungssüchtig. Jede freie Minute am Berg. Wir haben uns damals über viele Tabus hinweggesetzt. Und oft ist es knapp gegangen. Ich bin insgesamt bei 20 Mal ganz knapp am Tod vorbei. Eigentlich erschütternd, gell? Aber es war so. Und wenn du so lebst, dann schaut sich dein Leben aus wie nach einem Unwetter in den Bergen. In den Bergen ist auch ja, hier der Unwetter und massenhaft haust du den Regen runter. Und dann kommt der Schora und der schönste Waldboden mit den Blumen und mit den Moospolstern ist auf einmal weiß voll Schotter. Und so ähnlich hat sich mein Leben ausgeschaut. Ganz ähnlich. Ununterbrochen war ich unterwegs, während sich meine Frau, die Marianne, liebevoll um die vier Kinder gekümmert hat. Und jetzt, wenn sie einen Hubschrauber fliegen sehen hat, dann ist sie ja kalt über den Bug, glaube ich, gelaufen. Man ist verständlich, oder? Man ist genau gewusst, dass irgendwann liegt gerne einer drin. In den Sock. Wo es meistens die Toten runtergeflogen haben. Und sie hat genau gewusst, es gibt eine Rechnung, die immer stimmt. Und die heißt, Risiko mal Häufigkeit ist gleich Katastrophe. Und die Rechnung, die stimmt. Für mich ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Also mindestens 20 von meinen Extremsportkollegen leben schon ärmer. Den einen hat es beim Paragleiten erwischt, den nächsten beim Klettern, wieder den nächsten beim Steilbahn fahren, wieder den nächsten beim Motorrad fahren und so weiter. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das für meine Frau gewesen ist, mit so einem Spinner zu leben. Aber es ist nun nicht alles. Im Herz war im Klettergarten, so mal sagen, im Klettergarten war Herz aufgemalt. Und da ist nebenbei gestanden, I like climbing. Und wir dann in der Zeit, wo ich schon so viel nachdenken und müssen, weil genau wisst ihr, das Leben kann nicht so weitergehen bei mir. Es geht alles in die Brüche, wenn ich so weiterlebe. Wenn ich dann wieder mal hinkomme in den Klettergarten, habe mir dieses Herz wieder zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mich echt gefragt, was liebe ich wirklich in meinem Leben? Die Frage habe ich mir gestellt. Und ich habe mir eine ehrliche Antwort geben müssen und sagen müssen, ich habe genau das gern, ich liebe genau das, an das ich dauernd denke. Und ich glaube, das ist es so. An das wir allweil denken, an dem hängt unser Herz. Da hängt unser Herz dran. Und ich schaue mich, wenn ich da verzeihen muss, dass ich sogar eine Zeit gehabt habe, wo ich mir denke, ich als freier Bergsteiger, als freier Mensch, ich brauche auch Freundin. Auch das ist mir noch passiert. Ja, passiert ist gut gesagt, oder? Auch das habe ich noch da. So muss ich sagen. Aber viele Menschen haben ja gute Schauspieler. Viele Menschen tragen Masken. Ich habe nicht die Masken gehabt von Clown. Ich habe ganz andere Masken gehabt. Ich habe die Maske gehabt von 1000 Sasser. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. 1000 Sasser ist einer, der alles, und wenn es nur so viel ist, alles unter einen Hut bringt. Und das war bei mir. Was ich also unter einen Hut gebracht habe, ist ja auf keinen Kuhhaut gegangen, wenn man so sagt. Und in meinem Dörfchen haben sie mich bewundert, haben sie mich beneidet und viele haben gesagt, bah, das möchte ich auch, was du tust. Die haben ja nicht gewusst, was da drin los ist. Gell? Dass ich da ein Lader bin. Weil innen rein, da war ich wie ein Boden, der schon lange kein Wasser mehr gekriegt hat. Aufgerissen, austricken. Innen rein habe ich keinen Frieden mehr gehabt. Ich habe keine innere Ruhe mehr gehabt. Ich war getrieben von meiner Leidenschaft. Und ich habe bitter erkennen müssen, mit 37 Jahren, meine ganze Suche nach Freiheit hat mich hingeführt zur Selbstverwirklichung. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich gewesen bin, war diese Selbstverwirklichung nur ein Deckname für Egoismus. Ich war da ein beinharter Egoist. Und ich kenne heute viele Verhältnisse, die so ähnlich sind. So drucken wir da der Boden. So drucken war das Leben für meine Frau, für die Marianne. So steinig war es für sie. Wir haben lauter Stein aneinander. In der Beziehung, in der Familie, irgendwie war es trostlos. Und sie hat irgendwie Hoffnung gesucht in dieser schweren Situation. Aber wo kriegst du Hoffnung? Sie hat das probiert und das probiert und das probiert und das auch noch. Dass sie manchen Halt kriegt. Und mitten in der Steine passiert irgendwas am Berg. Das zeige ich jetzt. Mitten in die Steine wachsen hier und da Blumen. Wie die Steinrosen. Und diese Blumen sollen auf Hoffnung hinweisen. Diese Hoffnung, die was noch gekommen ist für sie. Die Marianne hat auf ihrer Suche nach Hoffnung, auf ihrer Suche nach Halt, hat sie auf einmal Christen kennengelernt, die regelmäßig im Buch der Bücher gelesen haben. In der Bibel. Und sie denkt, bei meinem Fall ist eh schon alles verhunzt. Da ist ja wurscht, probiere ich das auch noch. Weißt du, was du alles Mögliche probiert? Vielleicht hilft mir das. Und sie hat mitgelesen mit ihnen. Hat einmal mitgelesen mit ihnen. Mit ehrlichen Herzen. In der Hoffnung, dass sie Halt kriegt. Dass sie besser geht. Und da ist regelmäßig hingegangen. Mir war das wurscht, ich mir gedacht habe, so, ich hab was. Zuerst war es mir mal wurscht, dann war es mir auch nicht mehr wurscht. Und sie ist da hingegangen und hat gelesen und gelesen. Und wisst ihr, was interessant war? Bei diesem Lesen in der Bibel war es noch gut, wir haben die Bergpredigt haben sie da mal gelesen. Da ist sie draufgekommen, ja hoppla, die Maßstäbe, die sie selber hat, sind ja ganz andere wie die Maßstäbe, die Gott hat. Für Gott ist ja das schon ein Problem, wenn du im Hinterkopf schon einen Mann hättest, der nie einmal angekugelt. Wenn ich abstürze, hat sie schon weit gewusst, aha, da gab es eh noch einen, den man heiratet nachher. Der gefällt mir, sie, der hat mir auch gefallen. Das war schon im Hinterkopf alles da. Und Gott hat ihr gesagt, ah, das ist nicht recht. Das, was dein Mann tut, das ist, du lieber ab und Dusch. Aber was du tust, ist auch nicht ganz recht. Und das Maßstäbe waren ganz anders. Und das hat sie zum Nachdenken gebracht. Und sie hat gewusst, auch ich brauche Vergebung. Wie es die Bibel sagt. Und sie hat dann sich entschlossen, dass sie ihr ganzes Vertrauen auf diesen Gott der Bibel setzt. Und sie hat immer wieder gelesen. Hat mich total irritiert. Die liest in den Büchern und ich habe so Schritt für Schritt ihre Veränderung miterlebt. Wenn ich mich auskennt, auch nicht mehr. Auf einmal hat sie Ruhe gehabt, sie hat irgendwie einen inneren Frieden gehabt, sie hat irgendwie wieder Strahlen können im Gesicht, was ich alles nicht zuordnen habe können. Gell? Sie war einfach anders. Sie hat auf einmal was gehabt, was ich nicht gekannt habe. Und auf einmal war sie so lieb zu mir. Wenn man das überhaupt nicht mehr auskennt. Ja, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, oder? Und das Schärfste ist dann gewesen, auf einmal taucht einer auf, also ein kleiner Tischler ist das gewesen, der da auch mal mitgelesen hat mit der Runde und sagt, ja, hier ist, meinst nicht, dass du auch mal mitliest mit uns? Meinst nicht? Und ich habe absichtlich Da meine Bilder jetzt lauter Fragezeichen hin. Ich mir denke, wenn der wisset, was in meinem Schädel alles los ist. Und mir ist so viel durch den Kopf gegangen, wenn der sagt, man ist nicht, du liest auch mal mit uns. Ich habe mittlerweile schon die Sorge gehabt, dass meine Frau in eine Sekte geraten ist. Weil wer da in seinem Land sonst schon Bibel lesen? Kein Mensch. Und die Noten da, die lesen nur. Wenn man denkt, das ist immer Sekten sein, sonst gibt es das gar nicht. Und bei mir ist sofort das Gedankenkarussell kreist. Ich meine, oi, jetzt möchten sie mich auch noch fingern. Also sie haben es eh schon fast. Was wird die Folge sein? Erstens einmal Chaos in der Familie, totales Chaos. Und dann geht weg, Haus weg, Frau weg. Ja. Ganz ehrlich, so, das ist in meinem Kopf umgegangen. Ja, also lauter Vorurteile gehabt, ist ja klar. So ganz normal. Und der sagt, hier möchtest du nicht einmal mitlesen. Und Marianne hat nichts gesagt. Aber wisst ihr, ihre Augen haben alles gesagt. Ihre Augen haben gesagt, meinst du nicht, dass das unsere letzte Chance ist für unsere Ehe? Du, das Gespenst der Scheidung war schon am Horizont da. War kein Wunder, oder? Ich bin ihr einzeln dankbar, dass sie mir damals nicht davon gelaufen ist. Sie hat allen Grund gehabt, mir davon zu laufen. Allen Grund hat sie gehabt. Und ihre Augen haben gesagt, meinst du nicht, dass das unsere letzte Chance ist? Und ich sage euch ehrlich, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mir denke, da ist ein Wurst, wenn ich einmal komme, der Tischler da. Dann habe ich gesagt zu ihm, dann kommst du halt einmal. Aber ja nicht jede Woche, weil das ist extrem. Ja. Genau ich muss das sagen. Gell. Aber auch im Nachhinein muss ich sagen, war dieser kleine, bescheidene Tischler, war der Mann, der mich von meinem Lebensdunkel umgeführt hat ins Licht. Und ich bin ja natürlich der mit dem Gepäck. Das ist ein Bild von der Expedition. Ein Brücken da drin. Ich bin auf jeden Fall der mit dem Gepäck, weil was habe ich an Gepäck angehäuft? Durch mein falsches Verhalten gegen meine Frau, gegen meine Kinder und. Aber er hat mich letzten Endes dann umgeführt. Und wenn das erste Mal gekommen ist, habe ich ihm gesagt, wer ist denn, mit mir bist du nichts leid mehr lesen. Weil ich batze dich aus wie ein Zitron. Ich frage. Ich habe gesagt, fangen wir gleich an, so geht. Wer ist Gott? Kannst du diesen Gott zeigen? Ich habe noch nie gesehen. Du hast noch nie gesehen. Die russischen Astronauten haben auch noch nie gesehen. Wer ist der Gott? Wie kann man so einen Gott überhaupt erkennen? Und er war so geduldig mit mir. So geduldig ist er gewesen. Er hat gesagt, schau her. Hast du noch nie gedacht, in unserer wunderbaren Natur, wo wir leben dürfen, wer da dahinter steht? Meinst du, dass das auf einen Klack einfach, weil es ein Duschen da alles da gewesen ist? Es gibt einen Schöpfer, der das alles geschaffen hat. Und in dieser herrlichen Natur, da siehst du, dass es Gott gibt. Sag mal, schau, dieser Gott ist sogar in der Lage, im Frühling wieder aus den alten Blättern, die eh schon verwesen anfangen, neues Leben zu schaffen. Die Krokus dringen direkt durch die Blätter. Hat er gesagt zu mir. Schau, er möchte auch bei Menschen neues Leben schaffen. Sag ich, ja, mir war das noch eh, wo ist schon ein bisschen Fiege. Dann sag ich zu ihm, ja, wie erkennt man Gott nun? Sag mir mal. Und er sagt dann, Gott erkennt man auch durch das Gewissen. Das könnte sich vorstellen, wie es mir gehabt hat. Ich habe nämlich so ein schlechtes Gewissen gehabt. Gegenüber meiner lieben Frau. Und meine lieben Kinder, weil ich genau gewusst habe, was ich alles vernachlässigt habe. Weil er mich voll erwischt. Gott sagt es ihm gewiss. Dann sagt er, Gott sagt es ihm wunderbarsten in der Heiligen Schrift. Auf jeder Seite liest du irgendwas von Gott. Und die zentrale Person in der Heiligen Schrift sagt er, ist Jesus Christus. Hast du dir noch nie Gedanken gemacht, wenn du wieder so ein herrliches Gipfelerlebnis gehabt hast auf dem Berg, warum da ein Kreuz umsteht? Und ich habe viel zum Nachdenken gehabt. Er sagt, schau her, dieses Kreuz, dieses erinnert an den Tod von Jesus Christus, der bereit war, für die Sünde zu sterben. Ich sage, ja, aber er weiß gerne den Religionsunterricht. Weiß ich auch. Aber nur da oben gewusst, da unten nicht. Okay. Nur im Kopf gewusst, aber nicht im Herz. Ich sage, schau, diesen Jesus Christus, den brauchen wir Menschen so dringend. Der war bereit, auf diese Erde zu kommen, als Baby, das, was wir zu Weihnachten feiern. Sogar. Und wir brauchen diesen Jesus sogar, weil er ist das Spiegelbild Gottes. So wie er sich der Gosase, aber wie er sich der Tochter im Gosase eins zu eins spiegelt, so spiegelt Jesus Christus eins zu eins Gott wieder. Schau, kein Mensch hätte Ahnung, wer Gott ist, hat er gesagt zu mir. Kein Mensch. Gott ist Geist, steht in der Bibel. Ja, was steht auf ihr was unter dem Geist? Aber Gott ist Mensch geworden, in Jesus Christus. Und wenn du die Evangelien durchliest, sogar, da siehst du auf jeder Seite diesen großartigsten Menschen, den es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Und du verstehst plötzlich Gott, wie Gott ist. Und zum Schluss hat er dann gesagt, weil ich schon gesagt habe, lass uns noch, weil mir ist es lies die Bibel sogar. Es ist der Liebesbrief Gottes. Fang an zu lesen und bett und sag, bitte zeig mir was, was dir mir wichtig ist. Dann ist er wieder heimgefahren. Und bei mir ist es weitergegangen. Wisst ihr, was mich dann am meisten beschäftigt hat? Kann man diesen Birche glauben? Kann man den glauben? Die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift war für mich so ein zentrales Thema. Und ich habe mir immer neue Informationen geholt, weil ich wollte nicht mehr auf den Leim gehen. Und ich war immer ein skeptischer Mensch. Und das war anstrengend, geht da die ganzen Informationen zu holen. Aber ich habe allerlei mehr gesehen, dieses Buch ist kein normales Buch. Bei dem Buch muss Gott dahinter stehen. Es gibt es nicht anders. Was da schon alles prophezeit worden ist und eintroffen ist, das geht. Das bringe ich nicht auf die Reihe. Und ich habe halt mehr gemerkt, bin und ich speziell in den Evangelien gelesen, dieser Jesus, der da beschrieben ist, also deshalb, der hat mich fasziniert. Der hat mich angezogen. Der hat mich gezogen. Aber auf der anderen Seite haben wir bei meiner Bewegung gesucht und gezogen. Und ich bin dann schon ein bisschen schlauer geworden. Dann hat der Marianne gesagt, du, ich gehe jetzt nur noch in den Loch da am Berg. Da am Tag für einen Kabel, wenn ich dabei habe. Das habe ich schon gelernt. Und ich weiß so gut, weil bei so einem Vollmond nach, wenn ich auf dem Gipfel gestanden bin, dann ist mir irgendwie durch und durch gegangen, weil ich genau gewusst habe, es muss sich was ändern in meinem Leben. Und ich habe mich niederkniert auf den Gipfel um und habe gesagt, du großer Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir bitte, wie es du bist. Zeig mir das. Und ich habe da schon die Gewohnheit gehabt, dass ich allweil in der Früh ein bisschen gelesen habe, in den Evangelien. Und dann habe ich den nächsten Tag auch wieder gelesen. Dann hat er mir ganz was anderes gezeigt. Jeder, der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Habe ich gelesen. Zuerst in den Loch, könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn man denkt, nein, das Bierchen tut nicht. Wer will deiner versünden? Höchstens die schönen Frauen, wenn es wie tut ist. Dann sagen wir uns, ich habe gesündigt. Heute schon wieder. Aber mir ist das Lachen noch bald vergangen. Weil ehrlich sagen wir müssen, wie eine Fluig, die da in diese Spinnennetz kommt, gefangen ist, so war da ich auch ein Gefangener meiner Bewegungssucht, ein Gefangener einer fremden Frau nur dazu. Ich war ein Gefangener. Man hätte zugeben müssen. Ich war ein Gefangener meines Egoismus, letzten Endes. Und mir war dann gleich einmal klar, jawohl, ich bin ein Sünder. Ich bin sogar ein beinharter Sünder. Weil was ich alles da schon in meinem Leben, das geht eh, das tut auch jemand. Okay. Es war mir sowas von klar. Und ich habe genau gewusst, was für Gott Sünde ist. Alles das, was man denken, reden und tun, was gegen seinen Plan ist. Das war mir dann schon klar. Und die Bibel hat mir immer mehr meine Grenzen aufgezeigt. Kann sich jeder denken. Gell? Sie ist gewesen wie ein Licht. Wenn ich irgendwo im finsteren Keller gearbeitet habe und mit wenig Beleuchtung, da habe ich gar nicht gemerkt, wie dreckig ich bin. Und wenn dann rauskomme ich auch zu, so, wow, was ich für ein Dreck habe. Haben wir alles schon erlebt. Jeder kleine Dreck ist sichtbar geworden. Und je mehr das ich in der Bibel gelesen habe, desto mehr habe ich erkannt, mein eigenes Fehlverhalten. Immer mehr. Und dann habe ich einen Vers, über den ich noch einmal gestolpert bin, total beschäftigt. War ja kein Wunder, oder? Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Und ich mir denke, kann ich bestehen in diesem Gericht Gottes? Habe ich da eine Chance? Kann ich vor einem heiligen Gott bestehen? Mittlerweile ist mir schon klar, wenn durch das viele lesen, Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein allwissender Gott. Er weiß alles. Mir war schon klar, dass diese Aussagen der Bibel wahr sind und dass ich Gott nicht blüffen kann. Und ich habe mich wieder erinnert an die ganzen Grenzerlebnisse, die ich gehabt habe. Einmal war ich bald mit einer Qual oben drunter. Nicht alle haben mich umgeschmissen auf einer Seite. Ich bin dabei mit Lawinenunglücken. Was mich halt nicht erwischt hat. Einmal hat es mich ausgespuckt im Mont Blanc-Gebiet. Ich bin schon mitgefahren mit der Lawine, drunter und drüber. Finster ist gewesen, aber abgerissen hat es mich. Und wie doch ein Wunder hat es mich nur mehr ausgespuckt. Und mir hat es nicht mehr ausgeschleudert. Und ich habe nur eine Brille im Kopf, sonst nichts. Das ist mir da alles durch den Kopf gegangen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich eine Frage da in den Kopf habe, Max, wie er wieder kommt. Wie gesagt, Max, gibt es irgendeinen Menschen, der nicht ins Gericht Gottes kommt? Wisst ihr, was er gesagt hat? Auf die Frage warte ich schon lange, dass du immer stehst. Ich sage, ich freue mich, dass du heute das fragst. Weil endlich kann ich dir heute einmal die Frohbotschaft des Evangeliums sagen. Sag, schau, lesen wir miteinander. Schwarz auf weiß. Und dann haben wir das gelesen. Dass Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Und ich habe nicht verstehen können, warum sich der Max so gefreut hat. Ich habe das nicht glauben können. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand von ganzem Herzen glaubt, dann kann er dieses Leben auf der Stelle haben. Das kann es auch nicht sein. Habe ich zu mir gesagt. Das kann es aber nicht sein. Und so viel Zweifel sind wieder eingebrochen über mich. Und der Max hat dann gesagt, schau her, der redet zu lebenden Menschen. Wie wir sind. Ach, weil so viele Zweifel haben über mich, wenn ich über mich, den Skeptiker. Aber ich habe weitergelesen. Ich genau gewusst, diese Veränderung, was bei meiner Frau so positiv war, auf den Punkt muss ich auch hinkommen. Und ich habe weitergelesen und allweil mehr Licht ist in die ganze Situation gekommen. Wie aber mehr Licht ist, wenn es rein die Sonne aufgeht. Oder um? Ja, die Sonne aufgeht oder früher. Wie aber mehr Kinder. Okay. Ich habe weitergelesen und unaufhaltsam ist dieses Licht Gottes geströmt, weil sie bereit war aufzunehmen. Okay. Und letzten Endes, wir mehr reingelesen haben, desto mehr haben wir begriffen, dieser Gott läuft mir letzten Endes entgegen mit offenen Armen. Wer das Gleichnis vom verlorenen Sohn einmal gelesen hat, wo der Vater gewartet hat, bis er endlich kommt. Jeden Tag hat er gewartet, bis er kommt. Und ich habe gewusst, Gott wartet auch auf mich, bis ich endlich komme. Er empfängt mich so. Ich darf kommen, trotz meiner Schuld. Und ich habe mehr gemerkt, die Kraft von seiner Liebe ist weit stärker wie die Kraft von meiner Sucht. Obwohl ich leider süchtig bin. Aber dann hat es nur einmal eine Herausforderung gegeben. Wisst ihr, was ich zu meiner Mutter gesagt habe? Mama, mach da nichts draus. Viele Wege führen zu Gott. Einer davon über die Berge. Und dann ließ ich auf einmal, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jetzt habe ich wieder eine neue Herausforderung gehabt. Ja, dann stimmt ja der, dann stimmt ja der Spruch gar nicht, den ich meiner Mutter gesagt habe. Wenn das wahr ist, dann ist ja der ein Spruch ein Topfen. Da müssen es ja heißen, viele Wege führen über die Berge, aber einer nur zu Gott. Und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Kann sich jeder denken, oder? Ich meine, dieser Jesus, der ist da überhaupt nicht tolerant. Nur er, und sonst keiner. Ja, wo sind wir denn? Das ist mir am Wicker gegangen. Das ist mir total gegen den Strich gegangen. Ich meine, ich bin so ein toleranter Mensch, bei mir hat alles Platz. Und der sagt, entweder ich oder sonst keiner. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich habe mehr gespürt, ich muss mich entscheiden. Entweder ich sage, das ist ein totaler Topfen und ich lasse wieder alles. Oder ich setze mein Vertrauen auf diesen Jesus Christus. Und dann einmal die Frage gestellt, entweder ist dieser Jesus wirklich Gott, wie er sagt, an vielen Stellen in der Bibel, oder er ist ein Lügner und ein Betrüger. Und irgendwer hat mir mal einen Kalender geschenkt, da ist diese Aufnahme drauf mit drei Kreuzen. Und ich habe zu der Zeit eine Leidensgeschichte gelesen. Und da habe ich mir dann echt die Frage gestellt, also das Leiden Jesu, ist ja die Evangelien genau beschrieben, habe ich mir gedacht, stirbt ein Betrüger unschuldig am Kreuz für Sünder, wie ich einer bin. Gibt es das? Gibt ein Lügner sein Leben hin, damit andere gerettet werden können? Niemals. Und dann hat mir einer einmal ein Bierchen vorbeigebracht von Holländer. Bordflieger hat der geheißen. Der gewaltig eindrucksvolle Zeichnungen gemacht hat für eine Leidensgeschichte. Ich habe mittlerweile schon gelesen gehabt, dass Gott sagt, macht er kein Bild von mir. Und ich weiß halt mittlerweile warum. Weil niemand in der Zeichnung das wiedergeben könnte, was da tatsächlich passiert ist. Dieses Schreckliche konnte man nie in einem Bild wiedergeben. Aber mir hat das schon gereicht, was ich da gesehen habe, in dem Büchlein. Und wir dann einmal wieder diese Leidensgeschichte gelesen haben, mit ehrlichem Herzen, da war ich einfach überwältigt von der Liebe Gottes zu den Sündern. Wo die Heilige Schrift sagt, wir alle sind Sünder. Ihr genau wisst, diese Liebe, die er da mir entgegenbringt, die ist unbegreiflich. Und da habe ich jetzt erst verstanden, wie Gott ist. Ich konnte auch sagen, erst da hat er mein Mondscheingebet erhört. Wie gesagt, Gott, sag mir, wie du bist. Voller Liebe ist er. Das habe ich dann erkannt. Und ich habe zugeben müssen, ich brauche diesen Sohn Gottes, damit ich Vergebung kriege. Damit er mich rausreißt aus meinem Loch, wo ich selber nicht rausgekommen bin. Wie oft habe ich versucht, selber frei zu werden von ihm. An 180 Tagen bin ich mit dem Paragleiter geflogen. Und zu Silvester habe ich meiner Frau versprochen, ich versprich dir, hoch und heilig, im nächsten Jahr nur mehr die Hälfte, nur mehr 90 Flüge. Auf wie viel meinst du, ich komme? 180 habe ich gehabt. 175. Und ich dann im nächsten Jahr wieder schafft, mit eigener Kraft. Ich sehe, ich komme aus meinem Schlamassel wieder raus. Gell? Und ich habe das ein paar Meter recht. Wenn so einer in der Gletscherspalte reinhaut, dann muss noch einer rausreißen. Allein kommen wir nicht raus. Aber ich mit meinem komischen Freiheitsdrang und allweil gemeint, es ist aus mit meiner Freiheit, wenn ich der Bibel glaube. Es ist aus. Und dann lese ich auf einmal, wenn euch also der Sohn Gottes frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Und ich mir denke, es liegt alles an mir jetzt. Wenn ich vertraue diesem Jesus Christus, dann sag er, dann wirst du wirklich frei. Und da musst du glauben. Du kannst sagen, das ist ein kompletter Blödsinn. Und du sagst, ja, ich möchte das jetzt glauben. Ich möchte das ausprobieren. Und es ist dann tatsächlich der Tag gekommen, wo ich mein ganzes Vertrauen auf diesen Herrn und Heiland gesetzt habe. Und ich illustriere das mit einem Bild. Wir erleben das oft in den Salzburger Berg. Das bringt es da an. Weil es unten im Tal die Nebensuppe, die kennt sich auch Nebensuppe. Schon. Gell? Meistens unten gehen Linz, oder? herumwärts auf der Schiese. Da ist unten in Ebisuppen grau, grausig, kalt, schier, finster. Und oben auf die Berg ist wunderschön. Warm, gemütlich und eine strahlende Fernsicht. Und das Bild soll illustrieren, diese Stunden, wo ich mein Schlafzimmer geführt bin, wo ich durchgedrungen bin, von Dunkel zum Licht, wo ich umgekehrt bin zu Jesus Christus, wo ich ihm das ganze Vertrauen geschenkt habe. Es war Ende August 1992. Da bin ich in mein Schlafzimmer gegangen, habe mich hingekniet und habe gesagt, du großer Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich die ein bisschen begreifen habe dürfen durch die Heilige Schrift, die ich jetzt schon länger lese. Ich danke dir von Herzen, dass du meine Frau so verändert hast, dass ich jeden Tag gesehen habe, was du in deinem Leben tun kannst. Ich danke dir von Herzen, dass ich auch begreifen habe dürfen, was ich für ein elendiger Sünder bin. Ich danke dir, dass du mich so weit gebracht hast, dass man von ganzem Herzen leid tut, was ich meiner Frau, meiner Familie und auch anderen Menschen alles anhabe. Mir tut das so leid. Und ich möchte bekennen, ich möchte bei Namen nennen, alles, was mir noch einfällt, was in meinem Leben nicht recht war. Ich möchte das alles bekennen. Und bitte vergib mir du. Ich möchte ein neues Leben mit dir anfangen. Bitte hilf mir. Ich möchte mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Schenk du mir einen neuen Anfang. Und dann bin ich wieder runtergegangen von meinem Schlafzimmer. Und ich habe diesen Gott bis heute noch nie gesehen. Aber an die Auswirkungen in meinem Leben habe ich gemerkt, dass es mit einem lebendigen Gott zu tun hat. Was waren die Auswirkungen? Ich habe Vergebung gehabt von Gott. Ich habe einfach mal seinen Frieden gehabt im Herzen, wie der Vogel Frieden hat, der junge Vogel. Einen kompletten Frieden, weil ich gewiss dann, Gott hat mir vergeben. Das garantiert er in der Bibel. Ich habe auf einmal den tiefen Wunsch gehabt, jetzt in seinen Fußstapfen durchs Leben zu gehen. Mein inneres Vakuum war auf einmal gefüllt. Ich habe nicht dabei wieder ein neues Erlebnis gebraucht. Es war gefüllt. Ich habe durch die Bibel den guten Hirten der Schafe kennengelernt. Und Jesus sagt ja selber, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nie mehr verloren. Das habe ich in Anspruch genommen. Ich habe den guten Hirten kennengelernt und ich habe letzten Endes dann wahre Freiheit gefunden. Wisst ihr, wie ich heute wahre Freiheit definiere? Wahre Freiheit ist für mich heute freiwillig das zu tun, was Gott will. Das ist Freiheit. Es kann sein, dass man da in der Gesellschaft hier aneckt, weil die Gesellschaft hat oft andere Regeln. Aber wahre Freiheit ist freiwillig das zu tun, was Gott will. Und da bist du beschenkt letztendlich. Was er will, steht in der Heiligen Schrift. Und oft haben sie mich noch gefragt, ja, hier, bittest du das nicht gleich alles ein? Was hat sich denn verändert in deinem Leben? Ich habe gesagt, sehr, sehr viel. Ich sage, schau her, der Stein des schlechten Gewissens ist wie weggerollt. Der ist nicht mehr da. Ich bin befreit, Gott hat mir vergeben. Und nun habe ich gesagt, schau her, ich bin nicht mehr bewegungssüchtig. Wenn man eine Schneekugel runterrollt und wusch, schau mal, wuffelt sie zusammen, dann steht es. Gott hat mir das total weggenommen. Ich bin heute nicht mehr bewegungssüchtig. Da man sich falsch versteht, ja, kein Missverständnis. Ich bin allein und dankbar, dass ich Bergsteiger bin. Das schon. Bergsteiger ist ja schön. Ich habe durchbeißen gelernt beim Bergsteigen. Ich habe verzichten gelernt. Ich habe gelernt, mich fit zu halten. Ich darf eigentlich mit 57 noch top fit sein. Ist ja kein das Problem. Ganz klar, was ich da gehabt habe. Mein Problem war, diese ganzen Freizeitsachen waren ja wertvoll, schön, kostbar. Was war das Problem, mein Problem? Mein Problem war, ich habe alles ohne Gott getan. Gott war kein Thema. Und wenn du alles auch nicht gut tust, speziell im Extremsport, dann kommen all die unliebsamen Sachen daher. Die Gefahr ist, dass du stolz wirst, dass du ehrsüchtig wirst, dass du ein beinharter Egoist bist, dass du rücksichtslos bist und. Heute darf ich fragen, wenn ich einen halben Tag Zeit habe, dann sage ich, Herr, was ist dein Wille, was soll ich tun mit dem halben Tag? Hier und da zeige ich mir da früher beim Lesen schon, was ich tun sollte. Dass ich vielleicht meiner guten Mutter, meiner alten Mutter helfen sollte. Ehre Vater und Mutter, fällt mir das auch spontan ein. Hier und da gibt mir plötzlich einen Gedanken und er sagt, du such den im Spital, da liegt keiner im Spital, such den. Und es ist gut, wenn ich dann fahre. Und dann habe ich einen Frieden, dann habe ich eine Freude. Hier und da sage ich gar nichts. Hier und da löse ich auch nichts. Und dann gehe ich am Berg. In letzter Zeit auch immer wieder mit meiner lieben Frau. Oder mit meinen Kindern oder mittlerweile mit den Enkeln. Und so bin ich so froh, dass ich heute mit Gott leben darf. Und ich habe dann auch versucht, mit den Kindern noch möglichst das nachzuholen, was ich jahrelang versäumt habe. Das war mir ein Herzensanliegen. Und mit der Frau genau gleich. Gell? Wie viel sind wir unterwegs mit nachher? Für meine Frau war es einfach endlich wieder so, dass nach 16 bitteren Ehejahren endlich wieder ein Grund gehabt hat zum Lachen. Da ist drauf, wir sind der nächsten Lachen. Ist aber mittlerweile auch schon 22. Und wir haben einen neuen Frühling erlebt. Das klingt fast kitschig, wie ein Heimatfilm, oder? Aber es war echt so. Einen neuen Frühling haben wir erlebt. Aber, das Aber möchte ich gar nicht verschweigen. Wir haben viele, viele Altlasten zu aufarbeiten gehabt. Kann sich jeder denken, oder? Und oft hat uns wieder die Vergangenheit eingeholt. Aber wir haben uns bei den gemeinsamen Erlebnissen nachher oft aufarbeiten können. Wir haben reden können. Und obwohl wir dann so viel geredet haben, wie wir das alles aufgearbeitet haben, mit Gottes Hilfe, haben wir oft wieder angestanden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir auf den Punkt kommen, da haben wir wieder gehen müssen zum Kreuz des Jesus Christus. Das heißt, wir haben uns niedergekniet oft wieder daheim, alle zwei. Und haben gesagt, du großer Gott, jetzt hol uns die Vergangenheit wieder ein. Bitte, hilf uns. Dass es wieder gut weitergeht in unserer Ehe. Dass uns nicht die Vergangenheit belastet, dass wir das auch noch aufarbeiten können, was wir da noch nicht aufgearbeitet haben. Und ich kann euch eins sagen, er hat uns immer geholfen. Und ich darf eins sagen, nach 32 Ehejahren, es war nie so schön wie jetzt. Wächst fast nicht glauben. Aber es ist so. Es ist ehrlich so. Und so muss ich richtig sagen, wir sind beschenkt über die Massen. Durch dieses Buch der Bücher, durch die Bibel oder Heilige Schrift, wie es auch genannt wird, hat sich unser Leben völlig verändert. Und die Kinder haben dann die Veränderung gesehen, auch bei uns, und haben gesagt, was ist einmal mit uns in den Alten los? Die laufen wir ganz anders. Ja, wenn das der Grund ist, dass die den Bücher zum Lesen angefangen haben, dann möchten wir auch mal lesen in den Büchern. Und heute darf ich so dankbar sein, dass auch für die ganzen Kinder und ihren Ehepartner die Bibel die Gebrauchsanweisung Gottes für ihr Leben ist. Und wir haben erleben dürfen, dass in einer Großfamilie, und da haben sie jetzt so drauf, als so einen Segen erfahren haben, dass sie aus Dankbarkeit diese Lebensgeschichte aber wieder irgendwann einmal verziehen. Wir sehen jetzt die vier Dirndl, die schon erwachsen sind, im Alter zwischen 33 und 22 Jahren. Drei davon sind schon verheiratet. Das Bild ist gar nicht einmal ganz aktuell, weil mittlerweile haben wir schon 6 Enkel. Und wir haben eine Freude, wir haben so eine Freude. Und ich sage, was hat Gott aus meinem verpfuschten Leben, das was ich selber verpfuscht habe, noch alles gemacht? Gnade über Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und ich möchte ihm so dankbar sein, dass wir jetzt als ganze Familie Jesus Christus total vertrauen dürfen. Wir sind beschenkt und gesegnet. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, aber eins weiß ich, ich möchte im Glauben verwurzelt bleiben in Jesus Christus. Und ich erlebe es oft, am Berg oben, der Zirmer, der alten Zirnbahn. Die haben die Wurzeln rein, krallen im Boden, weit rein. Wenn dann der Sturm kommt, der reißt nicht um. Der Zirma reißt nicht um. Und das wünsche ich mir für mein Leben auch. Dass ich so stark verwurzelt bin in Jesus Christus, dass mich nicht umreißt. Es kommen Stürme daher in unserem Leben. Einmal mehr, einmal weniger. Aber wenn wir im Glauben verwurzelt haben, an diesem wunderbaren Gott und Heiland, dann reißt uns nicht um. Was für großartige Sache. So komme ich zum Schluss. Ich habe ehrlich erzählt, was ich alles erlebt habe, was ich da habe. Ich habe mein Herz einschauen lassen. Und das kann man nur, wenn man Jesus Christus freigemacht hat. Sonst konnte ich das nie. Ja, mehr, ich war schizophren, ich war geistesgestört. Wenn ich von den Salzburger Bergen rausfahre, in ein schönes Mühlviertel, mir gefällt es da. Ich werde vielleicht sogar mal rauffahren, herfahren. Auf die alten Tage passen das genau. Ein bisschen rauffahren. Es war aber verrückt, schizophren, wie ich gesagt habe. Wenn ich von den Bergen rausfahre, verzeih, was ich in meinem Leben alles für einen Fuß zusammengetragen habe und keine Lösung mitgebracht hätte. Aber jeder, glaube ich, der aufmerksam zugelassen hat, hat gemerkt, im letzten Teil meines Vortrags, da war da so viel Hoffnung drin. Eine Hoffnung, die jeder Mensch braucht. Und diese Hoffnung liegt in einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und so gehört letzten Endes ihm die Ehre. Er hat das bewirkt, dass mitten in der Steinwüste wieder Blumen wachsen. Wir müssen am Bergstein hinter erleben. Er hat erlebt, dass wir daheim wieder eine intakte Ehe haben dürfen. Da haben wir es wieder total gern haben können. Dass die Kinder einen guten Weg gehen mit Gott. Er hat das alles bewirkt. Und darum sage ich immer wieder, er mal an, gehört letzten Endes die Ehre und der Dank. Sonst nicht. Und ich möchte jetzt den Vortrag ausklingen lassen und mit ein paar schöne Bilder aus der Schöpfung, aus Gottes Schöpfung. Wir spielen dazu moderne Hafenmusik, die ich irgendwo mal gefunden habe. Und ich bitte euch, dass vielleicht ein bisschen nachdenkt. Sie werden 2 Minuten, was das noch dauert, über das, was alles gehört ist. Gott ist großartig. Ich bin begeistert von ihm. Thank you.